Der Ausgangspunkt sowohl für unsere schriftlichen Einlassungen zu dem Thema wie auch zu diesem Vortrag heute Abend ist einerseits natürlich der Rechtsruck, den es im Prinzip in der ganzen westlichen Welt gibt, in ganz Westeuropa, in diesen östlichen Anschlussstaaten, jetzt ja ganz prominent vor allem in den USA. Und es ist zum anderen die Tatsache und die Art und Weise, wie sich ansonsten, und das passiert ja sehr ausgiebig, ist ja nicht einfach ein Rechtsruck, ein Aufleben rechter bis rechtsradikaler oder rechtsextremistischer Parteien, sondern es findet damit eine Auseinandersetzung statt. Jetzt will ich mal damit kurz einsteigen, an der uns was ganz grundsätzlich irritiert. Das ist ein Nebeneinander von abgrundtiefer Verachtung für die Positionen, die da die Rechten oder Rechtsextremen vertreten. In aller Regel ist demokratische Kritik an denen, also Kritik der Teile der Öffentlichkeit, die entweder sich als Vertreter der echten, der guten, der wahren Demokratie verstehen, teilweise als Mainstream beschimpft werden, ist in aller Regel ein nicht viel mehr als das aber dann ganz gründlich verächtlich machen dieser Positionen. Bis hin zu der Frage, soll man sich überhaupt mit denen auseinandersetzen? Und diese nebeneinander von dieser abgrundtiefen Verachtung mit einem Maß an Verständnis, das uns dann auch wieder verblüfft. Und spätestens seit der Wahl von dem Donald Trump ganz deutlich verteilen sich Verachtung und Verständnis, erstens in Bezug auf die USA, aber jetzt dann auch spätestens seit da und eigentlich irgendwie immer schon, aber spätestens seit diesem Zeitpunkt ganz deutlich auf die Führer, auf die extremen Exponenten einerseits und auf das Mitläufertum andererseits, auf die Mitläuferschaft, die genießt ein ziemlich durchgehendes Verständnis. Das kann man denen nachfühlen. Da gibt es jetzt inzwischen, das habt ihr ja alle mitgekriegt, eine umfassende Selbstkritik demokratischer Parteien, demokratischer Öffentlichkeitsmedienvertreter, Politikwissenschaftler und so weiter, die sagen, deren verständlichen Standpunkten sind wir viel zu lang bloß mit Ignoranz begegnet. Wir haben die nie genug von ihren Führern unterschieden. Die Führer genießen nach wie vor und jetzt erst recht die volle Feindschaft. Und dieses Nebeneinander von Verachtung und Verständnis, das soll teilweise implizit und dann an den Stellen, wo es notwendig und lohnend ist, dann auch explizit, ausdrücklich auch mit Thema werden, wenn ich die Positionen der Rechten selber kritisiere. Die Kritik des Rechtsradikalismus oder dieser Kategorisierung mag ich mich da nicht streiten. Die Positionen dieser Sorte Rechtsruck, wie sie in Deutschland von der AfD vertreten wird, an der entlang will ich das mal darlegen. Die Kritik davon, die schließt die Kritik eben dessen ein, dass ansonsten die Auseinandersetzung in Abwinken oder Abwatschen besteht und alles, was darüber hinausgeht, sehr schnell da rein mündet, dass man dem eigentlich ziemlich viel abgewinnen kann. Wir haben weder für dieses Argument, für die argumentlose Verachtung was übrig, noch halten wir das, was allen anderen ansonsten so verständlich vorkommt, für übermäßig verständlich oder plausibel. Ich will mal einsteigen mit einem Zitat von dieser einen Spitzenfigur der AfD. Das ist der Alexander Gauland. Der hat, von wann ist es? Der hat Mitte dieses Jahres mal geäußert: Wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden, aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Das ist so eine jedem vertraute Position, die es in dieser oder in anderen Fassungen gibt. Jetzt, wenn man eben nicht gleich sagt, oh, da ist einer schäbig gegenüber Flüchtlingen, den muss man auspfeifen, sondern wenn man mal untersucht, was der da eigentlich leistet, was der sich leistet, dann ist das eigentlich eine alles andere als verständliche Angelegenheit und selbstverständliche Angelegenheit vor allem, die er gerade im ersten Teil dieses Zitats einem als völlig selbstverständlich präsentiert. Also ich lese es nochmal vor: Wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, für genügend Kindergartenplätze. Das alles kann nicht bezahlt werden, aber Flüchtlinge dürfen es sein, so viel wie möglich. Worauf der sich bezieht, woran der anknüpft, andockt, was in dem Sinne erstmal der Stoff ist, mit dem der sich befasst und auf den der sich als Politiker bezieht, das ist das Gleiche, es ist der gleiche Stoff, auf den sich alle anderen Politiker auch beziehen. Das ist nämlich erstens der ziemlich flächendeckende Zustand von lauter sozialen und ökonomischen Notlagen, die aber schon in dem ersten Teil des Zitats, noch bevor er auf die Flüchtlinge zu sprechen kommt, in einer doppelten Weise verwandelt sind. Wir haben kein Geld für unsere eigenen Renten, für unsere eigenen Kinder, genügend Kindergartenplätze und so weiter. Worüber redet der? Der redet über Geldnot. Aber gleich in der Form, gar nicht als solche, geschweige denn, dass er sich fragen würde, wo kommt denn die wirklich her? Sondern gleich in der Form, dass es das Objekt sozialstaatlicher Betreuung ist. Der redet über den Umstand, dass Leute ein ganzes Leben lang arbeiten und nachher sich noch nicht mal einen Lebensunterhalt erarbeitet haben. Aber gar nicht einfach über den Umstand. Schon gar nicht rührt ihm das mal zu der Frage, wo das eigentlich herkommt, sondern es ist ihm selbstverständlich, dass das eine Frage dann der staatlichen Betreuung ist, sozialstaatlicher Betreuung, und dass da der Staat ganz schön was anbrennen lässt. Dasselbe mit den Kindern und den Kindergartenplätzen. Naja, worauf bezieht er sich in der Sache? Was ist der Stoff? Massenhaft offenbar der Umstand, dass Leute mit Kindern, dass Eltern so viel Stress und so wenig Geld haben, dass sie sich um ihre Kinder erstens nicht selber kümmern können vor lauter Stress und darauf angewiesen sind, die irgendwo abzugeben, und zugleich sich das gar nicht leisten können. Und auch das nimmt er wieder wahr, gar nicht als das, und fragt dann, wie geht denn sowas, wo gibt es denn sowas, warum? Sondern ist schon gleich wieder, so wie es bei ihm vorkommt, ein Fall unbewältigter nicht korrekt wahrgenommener staatlicher Sozialbetreuung. Das ist schon mal die erste, keineswegs selbstverständliche Verwandlung. Und hier ist schon mal der allererste Punkt, eine Selbstverständlichkeit, die keine ist, aber die die Rechten mit allen anderen teilen. Ökonomische Not gleich nur wahrnehmen als, das ist doch eine Aufgabe, die hat der Staat sich zu widmen, und das tut er nicht. Dass die erstmal da sein muss, bevor er sich gut, mittel oder schlecht drum kümmert, das kommt auf dessen Schirm nicht vor. Und diese Verwandlung von Bedürftigkeit, von ökonomischer Not in, das ist ein Fall staatlicher Fürsorge, von der die Leute offenbar ebenso massenhaft auch nicht leben können, mit der sie auch nicht zurechtkommen. Diese Verwandlung, die präsentiert er jetzt schon wieder unter noch einem ganz anderen Gesichtspunkt. Dass massenhaft Leute, anständige Deutsche, die entweder ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben oder es immer noch tun, damit nicht zurechtkommen und mit der staatlichen Unterstützung auch nicht zurechtkommen, weil die ausbleibt. Dass die Gelder nicht fließen, von denen die abhängig sind, das nimmt er auf, aber nimmt daran was komplett anderes wahr. Der nimmt an der nicht bedienten Bedürftigkeit der Deutschen bloß wahr, dass andere was kriegen. Das mag ein total vertrautes Denken sein. Und wenn sich jetzt jemand ertappt fühlt, dann soll er das. Es ist nur nicht vernünftig. Eine Bedürftigkeit ist das eine, eine nicht bediente Bedürftigkeit ist was anderes. Aber ein Mangel von den einen unter dem Gesichtspunkt, dass andere was haben, zu besprechen, ist ein Quatsch. Der macht einen völlig fiktiven Vergleich. Er macht sich noch nicht mal anheischig, das traut er sich gar nicht. Der tut noch nicht mal so. Ich weiß nicht, was er auf Nachfrage sagen würde. Auf die Nachfrage, ob denn, also so tut er ja auch gar nicht erstmal, als ob den Rentnern deswegen ihr Rentnerleben so schwer fällt, weil die Flüchtlinge ins schöne deutsche Heimatland eingelassen worden sind. Der tut vernünftigerweise, möchte man fast sagen, noch nicht mal so, als ob die Flüchtlinge, die auf bayerischen Zeltplätzen kampieren, irgendwelchen ostdeutschen Kindern die Kindergartenplätze wegnehmen. Das wäre auch gar nicht gut nachzuweisen, aber das will er auch gar nicht und das muss er auch gar nicht. Was er vollbringt, das ist die also theoretisch so falsche, wie, wenn man es moralisch ausdrücken will, dreiste Verschiebung. Eine staatlich betreute, massenhafte Bedürftigkeit, mit der dies angeht, allen Grund offenbar zur Unzufriedenheit zu haben, weil sie damit schlecht oder gar nicht zurechtkommt, unter dem Blickwinkel von was ganz anderem zu betrachten. Das ist so üblich wie falsch. Und darin steckt schon gleich die dritte Verschiebung, die er macht. Dem Prinzip nach ist das eine übliche Form des sozialen Neids. Und wie gesagt, sollte sich mal jeder fragen, ob er sich nicht selber mitunter schon dabei ertappt hat. Es ist üblich und jedenfalls zumindest verbreitet, nicht auseinanderzuhalten zu wollen, ob einem selber was fehlt oder ob man meint, dass ein anderer was hat, was ihm nicht zusteht. Dieses blöde Denken wird hier aufgerufen, wird vorgeführt und auf die Ausländer, auf die Flüchtlinge, auf die Migranten hingewendet. Und darin, in dieser Gegenüberstellung von dem, wer sind denn hier die, die in ihrer Bedürftigkeit eigentlich was verdient hätten und kriegen müssten, aber es immer nicht kriegen, und das sind die anderen, die kriegen was. Und dieses Nebeneinander von beiden ist der Skandal. Darin steckt zugleich die dritte Verwandlung. Da will ich nochmal aufs Zitat zurückgehen. Wir geben viel Geld anderen und haben kein Geld für unsere eigenen Renten. Worauf er sich bezieht, das habe ich gesagt. Er bezieht sich auf die Abhängigkeit von vielen offenbar extrem trostlosen Existenzen, auf deren Abhängigkeit von staatlichen Mittelzuweisungen. Und dass dieses Abhängigkeitsverhältnis, wo eigentlich die Charaktere, die beiden Seiten der Abhängigkeit deutlich zu unterscheiden sind, die verwandelt er in ein großes Wir. Wir haben dies und das nicht. Das kann man nach der Seite der Mittel für Unsinn halten, weil es ein Unsinn ist. Und das kann man nach der Seite der Subjekte für Unsinn halten, weil es Unsinn ist. Diese große weiß- bis kahlköpfige nationale Rentnerversammlung, die hat doch nie stattgefunden, auf der beschlossen ist, dass wir viel Geld anderen geben wollen und lieber nichts für uns behalten. Dieses Wir, das das beschlossen hat, das gibt es doch gar nicht. Was es gibt und was er einfach so interpretiert, das ist eben die Abhängigkeit von wirklich Trostlosen auf staatliche Renten oder Grundversorgung angewiesenen Leute von einer staatlich organisierten Rentenkasse. Und deswegen gibt es auch darin steckt, dass auch diese Vorstellung, es gäbe den einen großen Topf und den kann man so oder so verteilen und irgendwann haben wir mal, aus welchen Gründen auch immer, beschlossen, das sollen die kriegen, die gar nicht wir sind. Das ist eine Lüge. Und das weiß der auch, weil der in diesem Zitat erkenntlich doch eine Kritik an den wirklichen Subjekten der seiner Meinung nach so ungerechten Verteilung von unseren Geldern übt. Der kritisiert den Staat wohlgemerkt, baut sich ja selber auf als alternativer Staatmacher, als alternativer Machthaber, der seinen Deutschen verspricht, die Abhängigkeit, in der die vom Staat stehen. Und dass das so ist, ist überhaupt keine Frage, kein Zweifel, kein Nix wert. Die aber so zu verwalten, wie die es verdienen. Nämlich erstmal den Ausländern vor allem nichts zu geben. Weil das so eine, meine ich, das ist der Kernpunkt und der bleibende Ausgangspunkt von der ganzen rechten Kritik, mit allen Übergängen dann auch ins Jenseitige, die ja hinkriegen. Wo dann endgültig Demokraten sich die Bäuche halten können vor Lachen, wie was das für abgefahrene Gesellen sind. Aber weil das so ein entscheidender Punkt ist, von dem das alles seinen Ausgangspunkt nimmt, will ich das an einem anderen Zitat nochmal vorführen, was den Gauland, also diese Äußerung vom Gauland quasi auf ihren methodischen nackten Kern zurückführt. Das ist ein Parteifreund Höcke gewesen, der hat auf seiner Facebook-Seite verlauten lassen, die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, unten nach oben, jung nach alt oder alt nach jung. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Die soziale Frage der Gegenwart ist nicht primär die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten oder zwischen oben und unten, zwischen jung und alt, sondern die neue soziale Frage ist die Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Also eigentlich der neue soziale Skandal des 21. Jahrhunderts. Das will er ja sagen. Und jetzt ist da schon wieder, wenn man mal nicht wenn man mal nicht einfach verachten und für schlimm erklären will, sondern wenn das schon so schmählich sein soll, dann auch mal kritisieren will, dann ist das Erste, worauf man aufmerksam werden muss an so einer Stelle, dass er einerseits von einem Volksvermögen redet, dass irgendwie das Vermögen des Volkes ist, das Vermögen, das seiner Verteilung harrt, die dann im Moment so ungerecht bis beschissen aussieht. Und eigentlich alles, worauf er sich beziehen kann und bezieht, im selben Satz, das straft ihn und diese Vorstellung eines Volksvermögens komplett der Lüge. Denn was führt er denn an? Worauf bezieht er sich denn? Soziale Frage. Unten oben und jung und alt. Das sind gängige Schlagworte, zu denen man wirklich nicht mehr sagen muss. Und jeder weiß, was damit eigentlich als Vorstellung aufgerufen ist. Jeder weiß, worauf er damit anspielt. Bei unten, oben, jung und alt. Nämlich, dass es lauter Verlierer davon gibt, dass es Reichtum hier in diesem Land, in der schönen deutschen Heimat, eben gar nicht als das Vermögen des Volkes gibt, sondern dass es Reichtum überhaupt bloß gibt, erstens als Privaten, der nicht dem Volk gehört, sondern immer jemandem. Und dieses jemandem Gehören einschließt, dass es alle anderen ausschließt. Und das weiß auch jeder. Und deswegen hat noch kein Autodieb jemals vor Gericht sich damit zu rechtfertigen versucht, dass das geklaute Auto doch ein Münchner Kennzeichen mit einem D hinten dran hatte. Und er hat gedacht, das ist ein Teil des deutschen Volksvermögens. Jeder weiß, dass es Reichtum gibt als Privatreichtum, der gleich nur auf die Welt kommt als Privatreichtum, der nicht eine Sekunde lang erstmal ein gemeinsamer war, der dann irgendwie an Leute verteilt worden ist und die dürfen den auch behalten. Sondern das kommt in die Welt, das Zeug, als Mittel von kapitalistisch rechnenden Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen, dass sie das Zeug herstellen. Und dann verticken die das an Handelsunternehmen, die auch wieder Geld damit verdienen wollen. Und dann kriegt man es vielleicht mal irgendwann. Und weil das so ist, und das weiß auch jeder, weil das Vermögen nicht eines des Volkes ist, sondern privater Reichtum, gegen andere erwirtschaftet, deswegen nur für Geld zu haben, deswegen, weil das Volksvermögen ist, das angebliche. Privater Reichtum, ist das Volk auch keine Gemeinschaft, die dann irgendwas untereinander zu verteilen hätte, sondern das ist eine Horde von Konkurrenten, eben um das Geld, was man braucht, um überhaupt hier irgendwie über die Runden zu kommen. Eine Konkurrenz, die sich nicht um irgendwelche Läppischkeiten dreht, sondern zuallererst und zuallerletzt eben um das Geld, also um Gelegenheiten, Geld zu verdienen. Und das ist jedes Mal das Geld verdienen, das Arbeiten fürs Geld verdienen. Bis hin dann zu das Geld ausgeben für so elementare Notwendigkeiten wie das Wohnen. Das ist jedes Mal ein einziger und allseitiger Gegensatz, in dem die Leute sich bewegen. Das ist eine Konkurrenz ums Geld verdienen, und das ist eine Konkurrenz, die heißt für die allermeisten Leute, sie müssen irgendwie versuchen, dass die zu überleben. Von wegen Volksvermögen und von wegen das Volk oder die Volksgemeinschaft. Das ist eine Gesellschaft von privaten Konkurrenten, die im Übrigen, auch das weiß man doch, und das wissen die auch, die Rechten, wenn sie sich nicht gerade als Volk zusammenrotten, bezeichnenderweise immer nach Feierabend, dass dazu, zu dieser beinharten Konkurrenz ums Elementarste und dieser nie endenden Konkurrenz an dieses Volk, genauso wie jedes andere moderne, propere Volk, die passende und notwendige Gemütslage dazu ausgebildet hat. Die begegnen sich doch in ihrem Konkurrenzalltag doch auch nicht als Deutsche, die sich in die Arme fallen und dazu gratulieren, dass sie Deutsche sind. Das weiß auch jeder und das ist Gegenstand auch so manchen Kulturpessimismus in Sachen, wir sind in einer Ellbogengesellschaft und so weiter und so fort. Die Sprüche kennt auch jeder. Und dass das Leben ein Lebenskampf ist und dass die anderen einen immer bescheißen wollen und der Anständige der Dumme ist und dass man zusehen muss, wo man bleibt. Und insgesamt gönnen die sich alle nicht das Schwarze unter den Fingernägeln. Und immerzu wissen sie, dass jede Schwierigkeit der Konkurrenz, die sie führen müssen, weil sie das Geld brauchen, nicht weil sie es sich ausgesucht haben, weil sie sagen, wir machen lieber einen auf Ellbogen, sondern die Konkurrenz, in die sie geworfen sind, dass jede Schwierigkeit, mit der sie in der zu tun haben, niemals dieser Konkurrenz anlasten würden, diesem System von Zwängen, denen sie sich unterordnen müssen, sondern immer bloß den anderen Konkurrenten, die genauso Hans Würste dessen sind, dass sich um seine Lebensnotwendigkeiten kümmern, gleichbedeutend damit ist, dass man gegen andere darum kämpfen muss, dass man die irgendwie gebacken kriegt. Und deswegen ist diese Konkurrenz so angewiesen drauf und ist scharf drauf und fordert die auch immer. Auf eine Staatsgewalt, die schützt, die der Regeln verpasst, an die man sich zu halten hat, die in diesem Schutz als allererstes einbegreift, dass die für die meisten so ruinösen Konkurrenzresultate geschützt sind und die mit ihrer Gewalt und ihrem Gewaltmonopol dafür sorgt und oft genug von den Konkurrenten selber angerufen wird, damit sie dafür sorgt, dass die Gegensätze irgendeine Bahn kriegen. Spätestens an der Stelle kann man sich klar machen, dass erstens die Rede vom Volksvermögen eine Lüge ist. Dass die Rede von diese Vorstellung von einer Volksgemeinschaft, die sich zusammengefunden hat und dann ihr Vermögen verteilt, und zwar danach, wer sich da gemäß den hiesigen Anstandssitten am besten aufgeführt hat, womöglich, dass das auch eine Lüge ist. Und dass eben auch die Vorstellung, dieses Volk hätte sich einen Staat gegeben, der quasi in Treuhänder und Stellvertreterschaft dafür sorgt, dass alles mit rechten Dingen zugeht, eben auch eine Lüge ist. Wenn diese Gemeinschaft, so wie man sie vorfindet und so wie sie die Resultate hervorbringt, auf die der Höcke sich bezieht, die der gar nicht verschweigt, der zitiert diese Gegensätze von oben und unten und jung und alt. Wenn das so ist, dass die Konkurrenz überhaupt so eine Gewalt braucht, die ihr Regeln setzt, die Resultate, die darauf besteht mit ihrem Gewaltmonopol, dass die Resultate gelten, die dann als soziale Gewalt dafür sorgt, sich einsetzt, dass die das eigentlich nicht überleben, dann doch irgendwie über die Runden kommen, dann ist mal der Schluss fällig, dass das Verhältnis von Staat und Volk eben umgekehrt ist. Der Staat ist das Subjekt, das diese Massen zusammenzwingt und zu diesem Haufen zwingt, dazu zwingt, diese Konkurrenz zu führen. Der Staat, die Staatsgewalt macht die Leute zu einem Volk, das erstmal und dauerhaft und ganz grundsätzlich von der Konkurrenz ums Eigentum, einschließlich aller Gegensätze, aller Niederlagen, aller Unaushaltbarkeiten geprägt ist. Und auch übrigens vorführt, ja, ich habe jetzt gerade ja schon gesagt, der Staat dann als Sozialer. Was macht denn der dann, als Sozialstaat sich aufführt? Das ist lustig. Der sorgt eigentlich für die einzige wirklich existierende Form von Vergemeinschaftung. Zum Beispiel, und deswegen komme ich jetzt drauf, weil der Höcke ja selber dieses Jung und Alt, geht jedem heutzutage runter, dass sogar Jung und Alt ein Gegensatz sind. Und zwar nicht wegen der Musik. Da weiß jeder, woran er zu denken hat. Was findet da statt? Ist irgendwie auch jedem bekannt. Der Staat zwingt seine arbeitende Bevölkerung zu dem, was man Generationensolidarität nennt, was eben gar keine Generationensolidarität ist, sondern die Zwangsvergemeinschaftung von Einkommensbestandteilen. Vergemeinschaftung gibt es da mal an solchen Stellen, da gibt es sie, wo der Staat per Zwang dafür sorgt, dass das Geld erstens nicht irgendwo landet, sondern bei ihm. Und deswegen sorgt er mit dieser Form der Gemeinschaft für gar nicht für die zumindest teilweise Aufhebung, sondern für ganz neue Gegensätze. Das hat sich dieses Volk einleuchten lassen, dass es in dieser Rentenkasse als Zahler und Empfänger zusammengesperrt ist. Dass die Unfähigkeit, sich selber ein Einkommen zu verdienen, was übers Arbeitsleben hinaus auch für den schönen arbeitsfreien Rest reicht, dass das nur als Mitglied von so einer Zwangsversicherung gibt, in der die einen einzahlen und aus der die anderen irgendwas kriegen. Alles nicht nach Gesichtspunkten, die sich aussuchen, sondern die der Staat befiehlt. Aber dass die dieses Verhältnis, diese Verwiesenheit, diese Abhängigkeit vom Staat und das, was der daraus macht, übersetzen in, dann haben sie untereinander ein Verhältnis, nämlich eins des Gegensatzes, das ist jedem das Normalste von der Welt. Und dann laufen diese Gestalten wirklich rum und da halten die Jungen sich von den Alten für ausgebeutet. Also es ist im Prinzip nichts Neues zu dem, was ich vorhin über den Gauland gesagt habe, aber auch an der Stelle führt er richtig wunderbar vor, wie seine Stellung, wie seine Leistung, sein Angebot, seine theoretische Leistung und sein politisches Angebot an die Leute darin besteht. Erstens, sich auf jede Not ansprechen zu lassen. Zweitens, jede Not eins zu eins in das zu übersetzen, damit ist man abhängig davon, dass sich eine staatliche Gewalt drum kümmert. Erstens als die Ordnungsgewalt der Konkurrenz, zweitens als der soziale Wohltäter, der es dann überhaupt möglich macht, dass man diesen Mist, dass man in dem zurechtkommt. Die drittens, dass die soziale Abhängigkeit in den Anspruch übersetzt, der müsste dann auch, der hätte dann auch dafür zu sorgen. Und dieses, der hätte dann auch dafür zu sorgen, dass man damit zurechtkommt, wiederum eins zu eins damit verbindet, dass immer das, wenn es nicht aufgeht für einen, wenn man sich da schlecht bedient fühlt, es einem arschklar ist, dass das daran liegen muss, dass der Staat stattdessen die anderen bedient. Die Unteren wissen, dass es die Oberen sind, die Oberen die Unteren und die Jungen die Alten und die Alten wissen das von den Jungen. Und was der Höcke dann vorführt, das ist, dass er das Ganze aufnimmt und fortspinnt, wenn man so will. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage nach der Verteilung des Volksvermögens von innen nach außen. Der greift das auf und sagt, und deswegen muss man es überhaupt mal so nehmen, dann ist das eigentlich anspruchsberechtigte Subjekt ist das Volk, und zwar in seiner Eigenschaft als Volk, in seiner Eigenschaft als deutsches Volk. Und wenn es Grund zur Beschwerde hat, und das hat es ja offenbar immerzu, dann liegt das darin, dass lauter Nicht-Anspruchsberechtigte, dann nämlich welche, die nicht zum Volk gehören, offenbar überhaupt irgendwas kriegen. Die Verabsolutierung und die Totalisierung dieser Logik des sozialen Neids auf das Verhältnis von innen nach außen, auf das Innen-Außen-Verhältnis. Das ist die so theoretisch so falsche, so abstruse, aber offenbar total einleuchtende Leistung dieser Rechten. Und vielleicht ist es ja bis dato schon klar geworden, bis dahin. Vielleicht hat man es gemerkt, ich sage es trotzdem nochmal dazu. Man muss sich mal überlegen, wie weit diese Rechten eigentlich sich auf einen Common Sense berufen können. Und wo überhaupt erst der Unterschied oder der Gegensatz zum Rest der politischen Landschaft anfängt. Ja, jedenfalls diese dreifache Lüge von Volksgemeinschaft mit ihrem Volksvermögen, dem der Staat es schuldig ist, Anstand zu belohnen und von Fremden zu verschonen. Diese Lüge ist es jedenfalls nicht, die Rechte vom Rest der demokratischen Meinungsbildung unterscheidet. Unterscheiden tun sie sich da, wo sie alles auf diese Unterscheidung erstens zuspitzen und die in einer Weise auf die Spitze treiben, dass sie sagen, dann ist eben der erste und der bleibende und eigentlich der einzige Gesichtspunkt und der dann in aller Radikalität des Anspruchs, den die Deutschen an ihren Staat haben, dass er diese vorgestellte Recht auf Betreuung, worin auch immer, scheißegal, darin ausübt, dass er alle anderen davon ausschließt. Ohne der Diskussionsveranstaltung, die jetzt eben ja schon angekündigt wurde, allzu weit vorzugreifen. Also der Diskussionsveranstaltung, die kämpfen eigentlich die Linken gegen die Rechten. Will ich das Letzte, was ich jetzt gesagt habe, wie weit geht eigentlich die Übereinstimmung? Kurz doch noch anreißen. Das ist jetzt ein Zitat von so Vertretern der Linkspartei. Wo habe ich? Wir haben heute einen großen sagt die Wagenknecht. Wir haben einen großen Niedriglohnsektor mit Leiharbeit, Dauerbefristung, Minijobs. Viele Flüchtlinge werden gerade in diesem Sektor Arbeit suchen. Ähnlich ist es bei den Wohnungen, in denen ohnehin immer schon die Ärmeren leben. Wenn dann Mieten steigen, schürt das die Stimmung gegen Flüchtlinge. In Wahrheit ist das die Folge einer Politik, die den Arbeitsmarkt dereguliert und den sozialen Wohnungsbau weitgehend eingestellt hat. Ja, dass der Gegensatz dieser Linken zu den Rechten ist unverkennbar. Die will keiner, da wo die Rechten alles auf Ausländerfeindschaft und Ausländer raus zuspitzen, da wollen die Linken dagegen agitieren. Aber wie sie das machen, ist, dass sie allen Schritten, die man erstmal gehen muss gedanklich, bevor man die eigene Notlage, die eigene Bedürftigkeit in ein Ausländer raus übersetzt hat, die all diese Schritte komplett durchwinken. Den letzten soll man da nicht gehen. Aber sowohl, dass man sich einen Scheiß drum scheren soll, woher das eigentlich kommt, dass man als normaler Mensch immerzu zumindest am Rande der Abhängigkeit von staatlichen Zuschüssen vor sich hin wurstelt. Woher das kommt, dass der normale Mensch mit seinem Einkommen eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt kaum noch bezahlen kann. Das ist alles Wurst. Auch die Wagenknecht kennt soziale Not überhaupt gar nicht anders als in der Fassung. Das ist eine Aufgabe, dass der Staat sich um sie kümmern muss. Dass es die geben muss, bevor der sich drum kümmern kann, ist ihr egal. Dass wenn man damit nicht zurechtkommt, weder auf die Vermieter noch auf den Staat das Schimpfen anfängt, sondern dass man als normaler Mensch ausgerechnet die Hanswursten ins Visier seines Hasses und seiner Gegnerschaft nimmt, die genauso trostlos wie man selber oder noch viel mehr vor sich hin vegetieren. Auch das ist ihr selbstverständlich. Klar, die Konsequenz will sie dann nicht. Aber die Lüge von Volk, Volksgemeinschaft, Volksvermögen, die Lüge eines großen nationalen Gebens und Nehmens, eines gemeinschaftlichen Herumfuhrwerkens an einem Volksvermögen, auf das der Staat aufpasst und das er dann im Sinne des Staates verteilen soll. Diese Lüge kritisieren, das will und das kann sie nicht.